Wir haben auf der Arbeit im Office einen Mitarbeiter, das ist unser Videograf, der heißt Fadi. Das ist ein Syrer, der ist 35 Jahre alt, der wohnt seit, ich glaube, jetzt 7 Jahren in Deutschland. Und sein Deutsch ist tatsächlich aber noch nicht besonders gut. Und manchmal, wenn man sich mit ihm unterhält, dann fragt man ihn zum Beispiel sowas wie, ey Fadi, hast du die Videos schon hochgeladen? Und er antwortet dann sowas wie, Holz for Home? Ja, habe ich Skript schon gelesen. So, ne? Und man fragt sich dann, was? Also, das passt gar nicht. Der hat mich nicht verstanden und antwortet einfach irgendwas. Das kommt immer öfter vor. Das ist jetzt auch an sich kein Problem. Ist ein guter Mitarbeiter. Ich bin sehr froh über den. Aber das gleiche Gefühl habe ich manchmal, wenn ich die Evangelien lese. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber es gibt Situationen in Evangelien, da erlebt oder da wird eine Szene beschrieben, wo Jesus mit seinen Jüngern unterwegs ist. Und dann wird ihm eine Frage gestellt oder er begegnet einer Person und reagiert dann ganz seltsam oder antwortet ganz seltsam. Und man fragt sich, hä, Jesus, hast du die Frage gerade richtig verstanden? Wieso, das passt doch gar nicht. Wieso sagst du das oder wieso reagierst du so? Letztes Mal, als Theo uns über die Hochzeit zu Kana erzählt hat, da war ja auch so eine Szene, wo seine Mutter ihm was gefragt hat und er antwortet, was hast du mit mir zu tun, Frau? Das hört sich auf den ersten, wenn man das erste Mal hört, ja ganz seltsam an. Total schroff und irgendwie unpassend. Und auch heute in unserem Part, in unserem Text, in unserem Abschnitt, gibt es auch einige von diesen Stellen, wo ich mir am Anfang dachte, irgendwie seltsam die Reaktion von Jesus. Aber das Coole ist, in unserem Text bekommen wir die Antwort darauf, warum Jesus mit bestimmten Fragen oder Situationen so umgeht, wie er es tut. Im letzten Vers. Und ich möchte jetzt mit euch den Text einmal lesen. Dazu kannst du ihn schon einmal anstrahlen, Bennett. Wir lesen nämlich heute, oder der Abschnitt ist heute Johannes 2, 12 bis 25. Hierauf zog er hinab nach Kapernaum, er und seine Mutter und seine Brüder und seine Jünger. Und dort blieben sie wenige Tage. Und das Passa der Juden war nahe, und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Und er fand im Tempel die Verkäufer von Rindern, Schafen und Tauben und die Geldwechsler sitzen. Und er machte aus Stricken eine Geißel und trieb sie alle zum Tempel hinaus, samt den Schafen und Rindern, und das Kleingeld der Wechsler schüttete er aus, und die Tische warf er um. Und zu den Taubenverkäufern sagte er, schafft das weg von hier, macht nicht das Haus meines Vaters zu einem Kaufhaus. Seine Jünger erinnerten sich, dass geschrieben ist, der Eifer um dein Haus wird mich auffressen. Da ergriffen die Juden das Wort. Was für ein Zeichen zeigst du uns, dass du diese Dinge tust? Jesus antwortete ihnen, brecht diesen Tempel ab und in 3 Tagen werde ich ihn aufrichten. Da sagten die Juden, 46 Jahre wurde an diesem Tempel gebaut und du willst ihn in 3 Tagen aufrichten? Er hatte aber von dem Tempel seines Leibes gesprochen. Als er dann aus den Toten auferweckt war, erinnerten sich seine Jünger, dass er dies gesagt hatte, und sie lernten, der Schrift zu glauben und dem Wort, das Jesus gesagt hatte. Als er in Jerusalem war, am Passa, am Fest, kamen viele zum Glauben an seinen Namen, weil sie die Zeichen sahen, die er tat. Aber er, Jesus, vertraute sich ihnen nicht an, weil er alle kannte. Und weil er es nicht nötig hatte, dass jemand Auskunft gebe über den Menschen, erkannte er doch selber, was im Menschen war. Lass mich kurz beten und dann starten wir in die Predigt rein. Vater, ich danke dir, dass du uns diesen Text gegeben hast. Und ich möchte dich darum bitten, dass du uns dein kostbares Wort heute offenbarst, dass wir verstehen, was du bezweckt hast einfach, was das Motiv da damals war, wieso du so reagiert hast, und wir danken dir dafür, dass wir einfach von dir lernen dürfen. Verändere unsere Herzen und gebrauche diesen Abend. Amen. Ja, um diesen Text besser zu verstehen, müssen wir, glaube ich, uns so ein bisschen in die damalige Situation hineinversetzen. Wir kennen das ja, oder das haben wir jetzt schon öfter erwähnt in letzter Zeit in den Predigten, der biblische Kontext, als auch der historische Kontext, sind sehr wichtig dafür, Texte richtig zu verstehen und nicht am Ende auf falsche Schlüsse zu kommen, was der Autor mit dem Text eigentlich ausdrücken möchte. Und deswegen wollen wir uns jetzt erstmal etwas über einmal das Passa, was ja dort stattfindet, und den Tempel an sich unterhalten. Und der Kontext ist ja der, dass Jesus vorher mit seinen Jüngern und seiner Mom auf der Hochzeit war, zu Kana. Dann sind sie einige Tage unterwegs und kommen dann nach Jerusalem am Passafest und sind dann in dieser Situation am Tempel. Aber was genau macht diesen Tempel eigentlich aus? Also wir wissen wahrscheinlich alle so ein bisschen was anzufangen mit dem Tempel, aber ich möchte kurz darüber sprechen, was für einen Zweck der Tempel hatte, wo das eigentlich herkam, auch biblisch gesehen, damit wir ein genaueres Bild davon bekommen, wie die Situation wirklich damals aussah. Also wir erinnern uns, schon in 1. Mose Kapitel 3 sehen wir, dass Gott von Anfang an Gemeinschaft mit dem Menschen haben wollte, schon im Garten Eden. Er hatte Gemeinschaft mit dem Menschen, aber der Mensch, Adam und Eva, haben gesündigt und diese Gemeinschaft hat einen Bruch erfahren. Und trotzdem wollte Gott aber weiterhin Gemeinschaft mit den Menschen haben und so spricht er zu Mose und sagt, das Volk soll mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne. In 2. Mose 25 lesen wir das. Und das Volk ist ja gerade unterwegs, ist aus Ägypten ausgezogen auf der Wüstenwanderung, baut dann die Stiftshütte, also einen mobilen Tempel sozusagen, in dem Gott wohnen kann, sodass Gott unter ihnen ist. Und einige Zeit später, als die Wüstenwanderung dann beendet ist, als das Volk in das gelobte Land einziehen konnte, baut dann Salomo den ersten festen Tempel. Davon lesen wir in 1. Könige dann, dass Gottes Herrlichkeit in diesen Tempel einzieht. Dieser Tempel wird aber dann im 6. Jahrhundert vor Christus zerstört von den Babyloniern und erst einige Jahrzehnte später dann wieder aufgebaut. Vielleicht kennen einige von euch das Buch Esra zum Beispiel. Unter Zerubbabel wird dann der zweite Tempel wieder aufgebaut mit dem Volk Israel und der wurde dann circa 20 vor Christus nochmal erneuert oder saniert von Herodes. Also das so ein bisschen zur Geschichte. Und jetzt kannst du einmal das Bild vom Tempel zeigen, Bennett. Genau, das war dann der Tempel, so wie er zur Zeit Jesus circa aussah. Man weiß es nicht exakt, aber von den Abmaßen waren das circa 430 mal 300 Meter. Also echt schon ein großes, gewaltiges Gebäude. Und der Zweck war eben, dass die Menschen damals Gemeinschaft mit Gott haben konnten in diesem Tempel und Sündenvergebung erfahren konnten durch ihre Opfer, die sie dort Gott dargebracht haben. Und Jesaja fasst es eigentlich ganz gut zusammen. Jesaja sagt in Kapitel 56, Vers 7, denn mein Haus wird ein Bethaus heißen für alle Völker. Also so viel zum Tempel. Und damit wir auch das Passafest jetzt ein bisschen besser verstehen, schauen wir uns einmal kurz 5. Mose, Kapitel 16, die Verse 1 und 2 an. Da lesen wir, wo das Fest herkommt, warum die Juden es damals gefeiert haben. Halte den Monat Abib und feiere dem Herrn, deinem Gott, das Passa. Denn im Monat Abib hat dich der Herr, dein Gott, bei Nacht aus Ägypten rausgeführt. Also das Passa feierten die Juden ja als Gedenktag an den Auszug aus Ägypten. Wir erinnern uns, die Ägypter haben das Volk Israel unterdrückt und irgendwann hat Gott das Volk Israel befreit, sie konnten aus Ägypten ausziehen und daran gedenkt ganz Israel am Passafest. Und wir müssen uns vorstellen, dass in Jerusalem, da wo der Tempel stand, sowieso schon vermutlich mehrere hunderttausend Menschen gewohnt haben zu der Zeit. Und am Passafest kommen einfach geschätzt, also da weiß man auch keine genauen Zahlen, aber geschätzt nochmal 1 Million Einwohner, 1 Million Besucher einfach in die Stadt hinein nach Jerusalem und wollen alle zu diesem Tempel das Passa feiern, Opfer darbringen. Und das ist auch der Grund, warum in diesem Text jetzt von Händlern und Geldwechslern berichtet wird. Weil die ganzen Besucher, die von weit her reisen, die wollten die Tiere ja nicht selber mitbringen von weit her. Die hatten teilweise vielleicht auch gar kein eigenes Vieh. Und deswegen gab es die Händler, die normalerweise vor dem Tempel die Rinder oder Schafe oder Tauben zum Beispiel verkauft haben, damit die Reisenden quasi ja, komfortabel ihr Schlachtopfer kaufen konnten.
Und da auch einmal im Jahr die Tempelsteuer fällig wurde für alle männlichen Juden ab 20 Jahren, waren auch die Geldwechsler da vor Ort, weil die Tempelsteuer nur in tyrischen Silberschekeln bezahlt werden konnte. Also nur eine Währung wurde da zugelassen, weil das besonders reines Silber war. Und die ganzen Reisenden von überall um Jerusalem herum hatten verschiedene Währungen dabei und konnten dann bei den Geldwechslern in die korrekte Währung, also in die tyrischen Silberschekel, umtauschen. Aber das, was wir jetzt hier lesen, ist, dass die Händler und die Geldwechsler nicht um den Tempel herum, vor dem Tempel, irgendwo in der Stadt ihr Geschäft getrieben haben, sondern dass sie im Tempel selbst verkauft und gewechselt haben. Und wenn hier der Text von im Tempel spricht, dann ist damit höchstwahrscheinlich der Vorhof der Heiden gemeint. Den habe ich da mal sehr künstlerisch in Blau eingemalt. Das ist quasi der äußere Bereich, der sich schon im Tempel befindet, wo auch die Heiden damals Zutritt hatten. Also dort konnten die Heiden dann Gemeinschaft mit Gott haben. In den inneren Bereich, also ihr seht da so eine kleine dünne Mauer, die ist mit der Nummer 9 gekennzeichnet, die Absperrung, da durften dann nur noch Juden rein. Aber in dem Bereich drumherum waren dann eben die Händler und vermutlich tausende Menschen. Also ihr müsst euch vorstellen, da waren tausende Menschen gleichzeitig, die Opfer bringen wollten, die zum Tempel wollten und da dann gehandelt, gekauft und getauscht haben. Und genau in diese Situation, wo tausende Menschen herumlaufen, Marktschrei irgendwie zu hören ist, wo Tauben herumfliegen, Schafe blöken, betritt Jesus dann mit seinen Jüngern die Bühne. Er betritt den Tempel. Und jetzt kannst du wieder den Text einblenden, Bennett. Jesus sieht das Ganze und wird dann zornig. Und wir lesen einfach, dass Jesus dann sich aus so Stricken einfach wie so eine Art Peitsche baut und damit alle einfach hinaustreibt. Und das müssen wir uns jetzt einmal bildlich vorstellen. Wir sind in der Situation, da sind tausende Menschen in diesem Tempel, unzählige Händler oder auch Geldwechsler, was auch immer. Da sind Kühe, also alles mögliche an Schlachtopfern, Tauben, die herumfliegen. Und Jesus, ganz alleine, treibt die alle aus. Ich weiß nicht, wie das damals ausgesehen hat, aber wer schon mal in echt vor so einem Rind stand oder vor einer Kuh, weiß, das sind wirklich große Tiere. Und die kann man nicht einfach nur austreiben, indem man sagt, hey, bitte geh mal weg. Und auch die Händler zu der Zeit, das war ja quasi der Black Friday für die Händler damals. Also das, was wir heute als Black Friday bezeichnen, war damals wahrscheinlich das Passafest, wo einfach alle möglichen Leute gekauft haben, wo die Geldwechsler den Gewinn ihres Lebens gemacht haben, weil die da teilweise horrende Gebühren für berechnen konnten. Und Jesus nimmt sich jetzt eine Geisel und will alle austreiben. Ich kann mir kaum vorstellen, dass die Händler sich freiwillig einfach da vom Acker gemacht haben. Normalerweise hätten doch die Händler gesagt, was willst du? Was willst du denn? Nein, wieso sollen wir hier weggehen? Was fällt dir ein? Aber wir lesen hier, dass Jesus sein Werk da vollbringt und alle einfach, also diesen Tempel reinigt. Und ich weiß nicht, einige Ausleger gehen aber davon stark aus, dass Jesus da einfach übernatürliche Kräfte irgendwie gezeigt hat, um diese ganze Menschenmenge auszutreiben. Das wissen wir nicht, aber es ist gut möglich. Er stellt alles auf den Kopf und reinigt so seinen Tempel. Aber jetzt ist ja die Frage berechtigt, warum ist Jesus überhaupt so zornig darüber? So kennen wir doch Jesus eigentlich gar nicht. Aber Jesus gibt selber die Antwort in Vers 16 und antwortet, macht nicht das Haus meines Vaters zu einem Kaufhaus. Eigentlich könnte man noch denken, es ist doch toll, dass das Passafest so hoch gefeiert wird, dass es so ein großes Event ist, wo auch noch der Komfort geboten wird, dass man direkt im Tempel Tiere kaufen kann und das alles zur Ehre Gottes. Ist doch super praktisch. Aber Jesus sieht, dass da, wo eigentlich Anbetung und Lobpreis geschehen sollte, dass da einfach Kommerz betrieben wird. Dass da gehandelt wird, dass da Marktgeschrei zu hören ist, dass da Tauben rumfliegen. Und das ist doch eine völlige Zweckentfremdung von dem, was eigentlich im Tempel geschehen sollte. der Ort der Gemeinschaft, der auf einmal völlig kommerzialisiert wird, wo niemand mehr Ruhe mit dem Herrn haben kann, weil überall Tiere rumlaufen und Leute herumschreien. Und wir sehen hier einfach, wie sehr Jesus in dieser Situation für diese innige Beziehung zwischen Mensch und Gott eifert. Ihm ist es nicht egal, was in diesem Tempel passiert. Und das wird durch seinen Zorn einfach so deutlich. Und es ist kein sündiger Zorn, sondern es ist ein gerechter Zorn, weil Jesus diese Sünde im Tempel nicht duldet. Er duldet diese Sünde im Haus seines Vaters nicht. Und dieser Kontrast ist doch eigentlich so krass. Es ist das Haus Gottes, wo die Liebe zu Gott deutlich werden sollte, wo die Liebe zu Gott ihren Ausdruck finden sollte. Und wir haben es aber in der Situation so, dass es ein Kaufhaus wird, wo die Liebe zum Geld im Mittelpunkt steht. Das Haus Gottes wird entehrt und zweckentfremdet. Und Jesus' Göttlichkeit wird in dieser Situation einfach deutlich, weil wir sehen, was für einen Schmerz er empfindet, weil es ihm nicht egal ist, was mit dem Tempel passiert, sondern er leidet einfach dadurch, dass die Herrlichkeit oder dass das Haus Gottes entehrt wird. Und kein anderer Mensch weiß ja, wie kostbar Gottes Herrlichkeit ist. Kein anderer Mensch kann in so einem Maße nachvollziehen, wie herrlich Gott ist, weil Jesus in Ewigkeit schon Gemeinschaft hatte mit Gott. Schmerzt es ihn so sehr, wie die Menschen jetzt hier mit dem Tempel umgehen, wie sie ihn entwürdigen. Und Jesus' Reaktion ist sogar so klar, dass die Jünger diese Situation mit Psalm 69 verbinden. Wir lesen hier auch nicht genau, ob sie das in der Situation direkt schon checken oder ob sie das im Nachhinein erst verstehen. Aber sie verknüpfen hier den Psalm, der eigentlich von David geschrieben ist und wo David über sich selber schreibt, mit Jesus. In dem Psalm geht es eigentlich darum, dass David etwas erlebt, und zwar wie er von außenrum viel Bedrängung erfährt und dafür verspottet wird, dass er für den Tempel des Herrn eifert. Dass er der Einzige ist, der den Tempel des Herrn ehrt und von allen dann bedrängt wird. Und in dieser Situation denken die Jünger daran, und verknüpfen das, diese Prophetie mit Jesus, dem Sohn Davids, auf den dieser Psalm zutrifft. Und ich werde den Psalm jetzt nicht ganz vorlesen, obwohl das eigentlich sehr interessant wäre, weil tatsächlich der ganze Psalm eine Prophetie auf den Messias, also auf Jesus ist. Er ist auch in dieser Situation scheinbar der Einzige, den der Tempel interessiert, dem die Heiligkeit des Tempels etwas bedeutet. Und genauso wird er auch verzehrt, das heißt später getötet, weil er für Gott so sehr eifert. Und Jesus' Zorn rührt aber auch daher, dass er in die Herzen der Menschen sieht. Also es ist nicht nur dieses Äußere, dass der Tempel gerade total entehrt wird, sondern er sieht in die Herzen der Menschen, die dort vor Ort sind. Und da, wo eigentlich Liebe zu Gott sein sollte, sieht er, dass das Herz erfüllt ist mit Geldliebe. Er sieht die Händler, er sieht die Juden, die obersten Juden. Also wenn hier im Text von Juden gesprochen wird, dann sind damit nicht alle Juden gemeint, sondern diese religiöse Elite, die Tempelaufseher und die Führungsebene, vermutlich Pharisäer, die dort dann Geistlichkeit vortäuscht, die Geistlichkeit vorheuchelt, aber eigentlich ist im Herzen nur Geldliebe, nur Heuchelei. Weil wieso würde diese geistliche Elite es sonst zulassen, dass dieser Tempel so entehrt wird, so offensichtlich entehrt wird? Es geht ihnen ja gar nicht um die Anbetung Gottes, sondern es geht ihnen darum, Profit zu machen. Und leider sehen wir das ja auch oft bei uns in der aktuellen Zeit, dass man immer wieder merkt, wow, da waren Menschen, die sich als Christen bezeichnen, die Geistlichkeit vorheucheln, aber in Wirklichkeit steckt da Geldliebe hinter. Mir kam da dieses Beispiel in den Sinn, der Bischof von Limburg, ich weiß nicht, ob den noch jemand kennt, 2012 war das so voll... so ein Skandal, der ist relativ groß rumgegangen. Da hat ein Bischof sich ein neues Haus gebaut, einen Bischofssitz, und das sollte eigentlich nur 5 Millionen kosten. Der hat das dann für 31 Millionen aufgebaut. Also
absurd, einfach absurd, mit Spendengeldern sich ein Haus für 31 Millionen Euro gebaut. Und das sehen wir immer wieder, wie leider einfach Geistlichkeit vorgeheuchelt wird und eigentlich aber die Geldliebe im Herzen ist. Und auch Jesus kritisiert ja nicht nur an dieser Stelle, sondern auch ganz oft im Neuen Testament, in den Evangelien, die Heuchelei der Pharisäer. Wir können zum Beispiel mal Lukas 16 aufschlagen, Vers 13. Da sagt Jesus: Kein Knecht kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und den Mammon. Das alles hörten aber auch die Pharisäer, die geldgierig waren, und sie verspotteten ihn. Und er sprach zu ihnen: Ihr seid es, die sich selbst rechtfertigen vor den Menschen, aber Gott kennt eure Herzen. Denn was bei den Menschen hoch angesehen ist, das ist ein Greuel vor Gott. Das ist nur eine von vielen Szenen, wo wir sehen, dass Jesus eigentlich dieses heuchlerische Herz, diese Geldgier der Pharisäer ganz genau durchblickt und verurteilt. Andere Menschen haben die Pharisäer vielleicht bewundert dafür, dass sie so tolle Taten vollbracht haben oder so gut nach außen wirkten. Aber Jesus kennt das Herz. Jesus kennt das Herz der Menschen und durchblickt diese äußere Fassade. Und das ist spannend in diesem Abschnitt einfach, wie deutlich das wird, dass Jesus das Herz kennt. Denn kein anderer Mensch kennt das Herz eines anderen Menschen. Ich kenne oft nicht mal mein eigenes Herz. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber oft weiß ich auch nicht so richtig, was mein Herz gerade will oder was in meinem Herzen vorgeht. Jesus nicht. Jesus, der verheißene Retter, der Sohn Gottes, kennt das Herz. Und er kennt den Menschen. Wenn wir jetzt weitergehen und die Verse 18 und 19 lesen, dann sehen wir das gleiche Prinzip nochmal. Da ergriffen die Juden das Wort: Was für ein Zeichen zeigst du uns, dass du diese Dinge tust? Jesus antwortete ihnen: Brecht diesen Tempel ab und in 3 Tagen werde ich ihn aufrichten. Auch hier wieder, warum antwortet Jesus so seltsam auf diese Frage? Offensichtlich haben ja auch die Juden die Antwort überhaupt nicht verstanden. Was ist das überhaupt für eine Antwort? Was soll das bedeuten, Jesus? Und hier hilft uns auch wieder der letzte Vers, Vers 25, ich lese ihn nochmal vor. Und weil er es nicht nötig hatte, dass jemand Auskunft gebe über den Menschen, erkannte er doch selber, was im Menschen war. Jesus erkennt, was in diesen Pharisäern vorgeht, und antwortet nicht einfach nur auf das, was sie jetzt gerade fragen, was auf der Oberfläche ist, sondern er durchschaut ihr Herz und reagiert auf das, was im Herzen ist. Lass uns mal die Situation analysieren, die wir jetzt hier haben in Vers 18 und 19. Jesus hat ja vorher in Vers 16 ganz nebenbei offenbart, dass er der Sohn Gottes ist. Denn er sagt: Macht nicht das Haus meines Vaters zu einem Kaufhaus. Und das wird hier zwar nicht explizit nochmal aufgegriffen von Johannes, aber ich gehe fest davon aus, dass die Juden das schon festgestellt haben, dass sie ja schon bemerkt haben, was Jesus hier gerade behauptet hat. Dass es nicht einfach so an ihnen vorbeigezogen ist. Und die Juden haben ja zumindest vermutet, dass Jesus irgendeine Art von göttlicher Autorität hat oder dass da irgendwas hintersteckt, weil sie ihm ja gerade diese Plattform geben. Hätten sie ihn einfach nur für irgendeinen Hooligan gehalten, der gerade den Tempel zerstören will, dann hätten sie ihn ja einfach rausschmeißen lassen oder selber rausgeschmissen. Aber nein, sie stellen ihm hier die Frage, oder stellen ihn stellen ihm diese Aufgabe: Zeig uns ein Zeichen, dass du das hier tun darfst. Also zeig uns ein Zeichen, dass wir wissen, dass du die Autorität hast, das hier gerade zu machen mit dem Tempel. Das ist doch nicht dein Tempel. Im Grunde genommen kann man sagen, dass sie einfach nur ein Kunststück von Jesus sehen wollen. Aber Jesus erkennt das und sieht, dass es bei den Juden kein Problem von mangelnder Information ist. Es ist ja nicht so, dass Jesus
den Juden ein weiteres Zeichen hätte zeigen können und sie dann gesagt hätten, ach stimmt, ja, jetzt ist das Puzzle vollständig, jetzt glauben wir an dich, Jesus. Jetzt glauben wir, dass du der Christus bist. Das Problem war doch viel eher, sie haben die Wahrheit nicht gesucht. Sie lieben die Wahrheit nicht und brauchen auch kein Zeichen. Ein Zeichen wird nicht helfen. Diese Juden haben sich aktiv, die Pharisäer, die Juden damals, die haben sich aktiv dazu entschieden, nicht zu glauben. Egal, was für Zeichen sie sehen. Und das wird ja auch spätestens dann offenbar, wenn Jesus wieder aufersteht von den Toten und die Pharisäer, die ja das Zeichen der Zeichen dann mitbekommen, trotzdem nicht glauben. Ich habe einen Freund, der diskutiert sehr gerne so über den Glauben mit mir, aber er glaubt selber nicht. Ich habe ihn in der Uni kennengelernt, der war, ich glaube, ich habe mal schon in einer Predigt darüber erzählt über ihn, der war anfangs sehr erschüttert, dass ich an Gott glaube. Der meinte dann, was, du bist doch gar nicht so dumm, so, wie ist es dein Ernst, dass du wirklich an Gott glaubst? Der war wirklich erschüttert und egal, wie wir dann gesprochen haben, egal, was ich ihm dann erzählt habe, wie ich argumentiert habe, das war für ihn immer so, nee, das ist alles Schwachsinn. Und dann habe ich ihm mal die Frage gestellt, ey, so rein wissenschaftlich jetzt, wenn in der Bibel mehrere hundert Prophetien enthalten sind, die sich alle erfüllt hätten, wäre das dann für dich ein Argument? Würdest du dann dich genauer damit beschäftigen? Würdest du dann vielleicht glauben? Und er meinte, ja, das wäre schon sehr, sehr krass. Es wäre wirklich krass. Mehrere hundert Prophetien, das wäre heftig. Und dann habe ich mich mit ihm darüber unterhalten und habe ihm so ein paar Sachen gezeigt, weil die Bibel mehrere hundert Prophetien enthält, sogar über 1000 und auch mehrere hundert schon in Erfüllung gegangen sind. Das Ergebnis war aber, er wollte sich trotzdem nicht damit beschäftigen. Und er wollte trotzdem nicht glauben. Das Problem war auch da nicht ein Informationsmangel, sondern die aktive Entscheidung dazu, nicht zu glauben, nicht glauben zu wollen. Und auf solche Menschen geht Jesus zumindest in dieser Situation dann überhaupt nicht ein. In Vers 19 sehen wir zwar, dass Jesus eine Antwort gibt, das ist eigentlich sogar eine sehr passende Antwort, aber er weiß ja gleichzeitig, dass die Juden das gar nicht, diese Antwort gar nicht verstehen. Er meint ja eigentlich mit dem Tempel, der abgerissen und wieder aufgebaut wird in 3 Tagen, seinen eigenen Leib. Die Aussage ist ja, mein Tod und meine Auferstehung, also quasi der Abriss und Wiederaufbau des Tempels, das ist das Zeichen, was mir die Autorität gibt, das hier gerade zu tun, was ich tue mit dem Tempel. Das ist das ultimative Zeichen der göttlichen Autorität. Jesus Tod und Jesus Auferstehung. Ihr wollt ein Zeichen sehen? Schaut. Ich sterbe und stehe wieder auf. Aber die Juden haben das nicht verstanden. Die wollten es nicht verstehen. Und die haben das viel mehr wörtlich genommen und waren ganz verwirrt, weil sie nicht glauben konnten, was Jesus da gerade sagt, dass er den Tempel kaputt reißen wird. Sie haben fälschlicherweise auch verstanden, dass er den Tempel kaputt machen will und dann wieder aufbauen will. Dabei sagt Jesus das ja gar nicht. Auch hier sieht Jesus das Herz. Er sieht, dass darin nichts die Wahrheit sucht. Und somit gibt er auch keine Antwort. Keine Antwort, die die Pharisäer, die Juden dann verstehen können. Also nochmal, Jesus ist der Christus, weil er das Herz der Menschen kennt. Das möchte uns der Text hier mitgeben. Und ich weiß nicht, ob du schon Kind Gottes bist. Wenn nicht, wie sieht es in deinem Herzen aus? Was sieht Jesus in deinem Herzen? Sieht er ein aufrichtiges Suchen nach ihm? Oder sind da vielmehr einfach Vorwände in deinem Herzen, Ausreden, dass du nicht glaubst, du rennst vielmehr weg vor ihm, weil du dein Leben nicht von Jesus beherrschen lassen möchtest? Und wenn das der Fall ist, dann sei ehrlich. Mach dir nichts vor, weil Jesus dein Herz sowieso kennt. Jesus weiß, ob du aufrichtig suchst oder nicht. Und ich möchte jetzt noch einen Moment mit euch über diese Aussage nachdenken, die Jesus hier trifft in Vers 19. Brecht diesen Tempel ab und in 3 Tagen werde ich ihn aufrichten. Denn in dieser Aussage, die die Pharisäer, die Juden in dem Moment gar nicht verstehen, steckt eine sehr, sehr, sehr bedeutende Aussage für uns drin, eine sehr, sehr bedeutende Wahrheit. Aber wieso macht Jesus diese Verbindung? Warum verbindet er seinen Leib sich selbst mit dem Tempel? Denn im Grunde genommen löst er den Tempel hier ab, den herodianischen Tempel zu der Zeit, und offenbart sich selber als neuen und besseren Tempel. Und das ist so krass, dieses Bild, was ja auch die Jünger dann später verstehen, weil Jesus alle Eigenschaften von dem Tempel erfüllt, nur in Vollkommenheit. Also er ist der bessere Tempel. Wie damals die Menschen im Tempel Gott erkennen konnten, können wir nun Gott durch Jesus erkennen. Jesus ist die Fülle Gottes, das lesen wir auch in Kolosser 2, Vers 9. Das müsst ihr jetzt nicht mit aufschlagen, ich lese es einmal kurz vor. Also da spricht Paulus über Jesus und schreibt, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Also Jesus ist die Fülle Gottes und durch ihn können wir Gott erkennen. Genau wie damals im Tempel die Menschen Gemeinschaft haben mit Gott, können jetzt die Menschen, also wir, Gemeinschaft haben mit Gott durch Christus. Genau wie damals die Menschen Sündenvergebung erfahren konnten im Tempel, können jetzt wir Menschen Sündenvergebung erfahren durch Jesus. Also Jesus, der neue und viel bessere Tempel. Ein Tempel, in dem keine Tieropfer mehr nötig sind. Ein Tempel, in dem das Gesetz nicht mehr gilt. Ein Tempel, der keine Öffnungszeiten hat, sondern ein Tempel, zu dem jederzeit jeder mit ganz leeren Händen kommen kann, so wie er ist. Eigentlich war ja schon, wenn wir mal drüber nachdenken, der alte Bund der Werke, den Gott mit dem Volk Israel geschlossen hat, pure Gnade. Das Volk Israel, jeder Mensch, hätte eigentlich die sofortige Verdammnis verdient. Aber Gott hat Gnade und schenkt diesen ersten Bund. Aber nicht nur das, er zeigt Gnade im Überfluss und schenkt uns jetzt diesen neuen Tempel in Christus, in dem keine Werke mehr nötig sind. Wir können jederzeit mit leeren Händen zu diesem Tempel kommen, zu Christus kommen und vor Gott treten, weil Christus schon alles für uns getan hat. Und Jesus sagt sogar selber, auch im Johannesevangelium, einige Kapitel später, in Kapitel 6, Vers 37, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Also wenn du noch kein Kind Gottes bist, dann komm. Der Tempel ist offen, der Tempel ist geöffnet. Es gibt keine Schließungszeiten. Und wenn du schon ein Kind Gottes bist, dann dank Gott für die Gnade, die er schenkt dadurch, dass er diesen neuen Tempel uns gegeben hat, also Christus, in dem wir Vergebung erfahren können, in dem wir Gemeinschaft mit Gott wieder haben können. Und wir sehen ja, dass die Jünger diese Aussage verstehen. Zwar erst später, aber die Jünger verstehen diese Aussagen. Und das ist das Coole, dass Jesus auf der einen Seite das Herz der Pharisäer, der Juden sieht, ihnen eine Antwort gibt, die sie nicht verstehen, aber diese Antwort eigentlich für die Jünger gedacht ist, weil er genau weiß, dass die Jünger später verstehen werden. Weil er weiß, dass die Jünger das verstehen und dadurch ihr Glaube wächst. So lesen wir es hier. Die Jünger haben echten Glauben und was macht Jesus? Er offenbart sich den Jüngern. Also Jesus handelt, um Glauben zu vermehren. Und das ist ja interessant, weil vielleicht kommt euch das bekannt vor, denn jetzt sind wir wieder beim Ziel vom Johannesevangelium. Es kommt euch wahrscheinlich schon zu den Ohren raus, aber in Kapitel 20, Vers 31, das könnt ihr vielleicht schon fast auswendig, schreibt Johannes ja, warum er dieses Evangelium verfasst hat. Also 20, Vers 31. Diese aber sind geschrieben, damit ihr gläubig aufnimmt, also diese Dinge sind geschrieben, damit ihr gläubig aufnimmt, dass Jesus der Gesalbte ist, der Sohn Gottes, und damit ihr als Glaubende Leben habt in seinem Namen. Also das Ziel ist, dass wir an Jesus, den Christus, glauben und glauben an seinen Namen. Und vielleicht hat Johannes diese Stelle hier genau deswegen ins Evangelium mit reingenommen, weil er weiß, dass schon damals dieses Handeln von Jesus Glauben vermehrt hat und er weiß, dass auch dadurch heute noch Glauben vermehrt werden kann. Und jetzt kommen wir zu Vers 23 und da sehen wir, wie Jesus zum dritten Mal zeigt und offenbart, dass er das Herz der Menschen kennt. Wir lesen da, als er in Jerusalem war am Passa, am Fest, kamen viele zum Glauben an seinen Namen, weil sie die Zeichen sahen, die er tat. Aber er, Jesus, vertraute sich ihnen nicht an, weil er alle kannte. Und weil er es nicht nötig hatte, dass jemand Auskunft gebe über den Menschen, erkannte er doch selber, was im Menschen war. Jesus unterscheidet scheinbar echten von unechtem Glauben. Denn dem echten Glauben, also dem Glauben der Jünger, vertraut er sich an. Den Jüngern offenbart er sich, sowohl in Kapitel 1, haben wir das schon gelesen, als auch hier jetzt. Dem unechten Glauben vertraut er sich nicht an. Aber was heißt das genau? Weil wir lesen ja hier gar nicht, dass die Menschen in Vers 23 unechten Glauben hatten. Es war ja scheinbar so, so lesen wir es hier zumindest, dass jetzt am Passa schon, dass Jesus schon viele Fans hatte, viele Nachfolger, die scheinbar in einer Art zum Glauben gekommen sind. Jesus hat vermutlich jetzt in der Zwischenzeit schon einige Zeichen getan, weil wir auch hier lesen, dass er Zeichen getan hat und dadurch Menschen zum Glauben gekommen sind. Und das klingt ja erstmal super. Jesus hat viele Nachfolger, das ist doch eigentlich sein Ziel, oder? Viele glaubten an ihn. Aber warum weist jetzt Jesus diese Menschen hier trotzdem ab? Warum offenbart er sich ihnen nicht? Warum vertraut er sich ihnen nicht an? Wir lesen doch eigentlich, das habe ich doch selber gerade vorgelesen, in Johannes 6, dass Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Also warum stößt er jetzt doch scheinbar diese Menschen hinaus? Und hier müssen wir wieder beachten, dass Jesus das Herz des Menschen kennt. Es gibt einen echten Glauben, den die Jünger scheinbar haben, und dann einen unechten Glauben, den diese Fans und Nachfolger haben. Das Interessante oder Spannende ist, ich dachte, ja, okay, vielleicht ist im Urtext ja, vielleicht sind da die Wörter so ein bisschen anders. In Vers 22, wo es um den Glauben der Jünger geht, dass sie lernten, der Schrift zu glauben, das Glauben ist bestimmt was ein anderes Wort als das Wort Glauben in Vers 23, der Glauben dieser Fans. Aber dann habe ich das nachgeschaut und tatsächlich ist es genau das gleiche Wort, also genau der gleiche Wortstamm. Und man kann anhand dieser Wörter den echten und unechten Glauben überhaupt nicht unterscheiden. Man kann den nicht auseinanderhalten, es sei denn, man beachtet den Kontext. Nur durch den Kontext kann man den einen Glauben der Jünger von dem anderen Glauben der Fans unterscheiden. Und ich glaube, dass Johannes das hier extra so missverständlich formuliert hat. Dass der Leser extra darüber stolpert und sich fragt, hä? Im Vers davor, Glaube und da offenbart sich Jesus und dann in Vers 23, Glaube und Jesus offenbart sich nicht. Was soll das denn? Ich glaube, Johannes nutzt dieses Stilmittel extra, um zu zeigen, dass man nach außen hin schwer erkennen kann, welcher Glaube echt ist. Dass wir nicht in das Herz der Menschen schauen können, sondern dass wir vermuten, ja, der ist scheinbar gläubig, der ist nicht gläubig, wissen wir nicht so genau. Ich kann hier auch vorne stehen und kann ein Heuchler sein. Das könnt ihr nicht wissen. Ihr könnt zwar an meinen Werken, anhand meiner Werke vermuten, dass ich gläubig bin oder nicht gläubig bin, aber ihr könnt nicht in mein Herz schauen. Ihr könnt es niemals mit Gewissheit sagen. Jesus ist der Einzige, der mein Herz kennt, und er sieht, ob ich ein aufrichtiges Anliegen habe, ob ich ihn wirklich suche oder nicht. Und in dem Fall, hier bei diesen Fans, sieht er, dass es kein aufrichtiger, kein echter Glaube ist, keine aufrichtige Suche. Es kann ja sein, dass sie daran geglaubt haben, dass Jesus vielleicht Gott ist oder dass sie an einen Gott geglaubt haben. Aber wir lesen auch in Jakobus 2, dass selbst die Dämonen glauben. Und das ist auch kein rettender Glaube in dem Fall. Wir lesen zwar nicht direkt, dass es so ist, aber es muss so sein, weil Gott Das schreibt David in einem Psalm, finde ich wunderschön. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz, was nach Vergebung sucht, nicht verachtet. Psalm 51, da lesen wir das. Also Jesus gibt sich mit einem unechten Glauben gar nicht ab. Dieser Glaube interessiert ihn nicht. Solche Nachfolger sucht er nicht. Nachfolger, die einfach nur vielleicht einen Zeichenglauben haben, die einen Sensationsglauben haben, das juckt ihn nicht. Aber im Gegensatz dazu werden wir nächstes Mal, und das finde ich interessant, dass dann Nikodemus direkt danach kommt in Kapitel 3, nächstes Mal werden wir über einen Menschen lesen, der tatsächlich aufrichtig sucht, im Gegensatz zu diesen Followern und Fans hier. Und diesem Menschen, Nikodemus, offenbart sich Jesus. Und da sehen wir diesen Kontrast. Ich möchte jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, aber nur einmal, um das anzureißen und ein bisschen Vorgeschmack auf nächstes Mal zu geben. Nikodemus hat ein aufrichtiges Anliegen und ein aufrichtiges Suchen, Streben nach Jesus wird er niemals hinausstoßen. Und ich glaube, das kann für uns auch einfach eine starke Ermutigung sein, dass wir genau wissen, dass wir Gottes Zusage haben, wenn wir aufrichtig suchen, wenn wir einen echten Glauben haben, dann wird uns Jesus niemals einfach hinausstoßen, dann wird uns Jesus sich selbst offenbaren. Von außen kann das ja vielleicht manchmal so aussehen, als wäre unser Glaube nicht echt. Manchmal zweifeln wir vielleicht selber dran, weil wir sehen, dass wir ganz viel einfach in den Sack hauen, dass wir ganz viel Mist bauen. Und wenn man uns von außen sieht, dann würde man vielleicht manchmal anzweifeln, dass wir wirklich Gottes Kinder sind. Aber Gott sieht dein Herz und du kannst darauf vertrauen, wenn du es ernst meinst, wenn du aufrichtig bist, dann sieht Gott das. Und hat Gnade mit dir. Jetzt könnte man natürlich auch fragen, was ist echter Glaube überhaupt? Wie kann man das, also wie lässt sich der unterscheiden von unechtem Glauben? Und da gibt uns das, da wird uns das Johannesevangelium noch eine Antwort drauf geben, eine ziemlich gute und deutliche Antwort. Und zwar das Evangelium an sich. Wenn du verstehst, dass du sündhaft bist, dass du vollkommen verdorben bist, wenn du verstehst, dass Jesus genau dafür gestorben ist, um dir Vergebung zu schenken, und du wirklich Buße tust und umkehrst, Jesus nachfolgst, dann hast du diesen echten Glauben. Und dann darfst du dir sicher sein, dass Jesus dein Herz sieht und dass Jesus dir auch Gnade schenkt. Ja, ich fand es jetzt in dieser Textstelle wirklich faszinierend zu sehen, weil es mir auch am Anfang so ging, wirklich in der Vorbereitung, am Anfang, was machst du da, Jesus? Wieso antwortest du so? Und wenn man dann sich mit dem Text beschäftigt und versteht, warum Jesus so antwortet und dass es keine einfach willkürlichen Antworten sind, sondern dass Jesus das Herz genau kennt und genau passend antwortet einfach, dann finde ich, kann man einfach ins Staunen kommen. Weil man daran so deutlich sieht, Jesus ist wirklich Gott. Weil niemand sonst das Herz so gut kennen kann, es sei denn, dieser Mensch ist gleichzeitig Gott. Und das ist das Ziel vom Johannesevangelium. Das haben wir ja gerade gelesen. Johannes Ziel ist es, dem Leser verständlich zu machen, dass Christus, also dass Jesus der Christus ist, dass Jesus Gottes Sohn ist und dass wir durch Jesus Rettung erfahren können. Und das zeigt dieser Abschnitt hier einfach, finde ich, sehr, sehr deutlich, dadurch, dass eben ganz eindrücklich deutlich wird, Jesus kennt das Herz der Menschen und deshalb ist Jesus Gott. Lass mich noch kurz beten, dann singen wir ein Lied und dann ist der Abend offen. Lieber Vater, ich danke dir, dass du dich selbst in der Bibel offenbarst, dass wir durch dein Wort immer wieder zum Staunen kommen können. Ich danke dir, dass du mein Herz kennst, danke, dass du unser Herz kennst und darauf antwortest, dass du ein aufrichtig suchendes Herz einfach niemals hinausstoßen wirst, dass du Gnade mit uns hast. Ich bitte dich jetzt für den Abend, dass du uns gute Gespräche schenkst, dass wir uns über dich austauschen, dass wir dich verherrlichen mit unseren Gesprächen, dass wir dich mehr lieben lernen. Segne uns auch auf der Heimfahrt. Amen.